Vom 5. bis 7. Februar hatte die schwule Mannschaft des Freien Tagungshauses Waldschlösschen bei Göttingen zu einem Seminar eingeladen, das den vielversprechenden Titel 15 Jahre schwule Bewegung in der BRD trug. Wie es im Begleittext zur Einladung zu lesen war, sollte das Seminar neben der Begegnung Alt- und Neubewegter einen aus kompetenten Munde gebotenen Überblick über die verschlungenen Wege der zweiten deutschen Schwulenbewegung bieten und die Themen und Perspektiven der schwulen Bewegungen für die 90er Jahre vor dem Hintergrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre diskutiert werden. Kompetent waren dann auch die Referenten, die zur Einführung geladen waren. Martin Dannecker, schwuler Sozialwissenschaftler aus Frankfurt, Michael Holy, seit einigen Jahren damit beschäftigt, die Geschichte der zweiten deutschen Schwulenbewegung zu schreiben, Matthias Frings und Elmar Krauser, bekannt durch zahlreiche Bücher und Publikationen, und Andreas Meyer-Hanno von der schwulen Theatergruppe Die Maintöchter. Hochkarätige schwule Prominenz also, Altschwestern der ersten Tage, die man so schnell nicht wieder an einem Ort zusammen versammelt antreffen kann. Dies war wohl auch der Grund, dass sich für ein politisches Seminar im Waldschlösschen höchst ungewöhnlich über 120 Schwule angemeldet hatten, von denen dann allerdings aus Platzgründen nur die Hälfte zugelassen werden. Bunt gemischt war denn auch die Schar alt- und neubewegter Schwuler, die sich im Waldschlösschen zusammenfand, um über Vergangenheit und Zukunft schwuler Bewegung nachzudenken. Schwule Zeitungs- und Radiomacher, schwule Archivare und Verleger, Aktivisten von Rosa Telefon und Schwulenzentren, schwule Chorsänger und Theaterspieler, schwule Grüne, Vorstandsmitglieder des Bundesverbandes Homosexualität und anderer Vereine, Provinzschwestern und Metropolenschwule, ehemals und noch aktive. Lederschwule, Tunden und Pädophile fehlten allerdings. Viel Zeit wurde auf die Analyse der Schwulenbewegung bis 1980 verwendet. Von biografischer, individualpsychologischer und historisch-chronologischer Seite versuchte man, die verschiedenen Phasen schwuler Bewegung zu erfassen und zu erklären.
In diesem Beitrag will ich mich auf eine kurze Zusammenfassung des Vortrags von Michael Holy über die Entwicklung der zweiten deutschen Schwulenbewegung bis 1980 beschränken. Wer sich genauer für den Zustand und die Perspektiven der Schwulenbewegung interessiert, sei auf die geplante Schwerpunktsendung der Schwulenwelle am 31. März ab 20 Uhr auf der neuen Lokalfrequenz von Radio Dreieckland 100,7 verwiesen, wo ausführlicher und anhand von Tonprotokollen auf das Thema eingegangen werden soll. Michael Holy teilte die Geschichte der schwulen Bewegung von 1970 bis 1980 in 5 Etappen auf. Eine erste Phase bis 1973-74, die durch den Versuch geprägt war, alle Homosexuellen in großen Verbänden, wie zum Beispiel in der Internationalen Homophilen Weltorganisation IHWO, zu organisieren, um ein seriöses Bild der Homosexuellen nach außen zu vermitteln und die Mitglieder durch Freizeitveranstaltungen von den Reizen einer expandierenden Subkultur abzulenken. Es war eine Organisation ohne Bewegung, die von den vorsitzenden Funktionären dominiert war und die Basis nur zu Legitimationszwecken benutzte. Erst die zweite Phase ab Anfang 1971-72 brachte Bewegung in das Ganze. Zahlreiche, vor allem studentisch geprägte Gruppen formierten sich, die sich dem Ziel der sexuellen Befreiung nahe glaubten und sich vorstellten, alles einfach nur tun zu brauchen. Größte Klarheit dessen, was man wollte, größte Sicherheit auch das Richtige zu wollen, kennzeichneten diese Phase. Ein hohes Maß an Radikalität und Kompromisslosigkeit und starke inhaltliche Differenzen über das, was sexuelle Befreiung sein sollte, ließ jeden Versuch scheitern, die entfesselten Energien in einer übergeordneten Organisation zu bündeln. Das strikte Festhalten am Ziel, die sexuelle Befreiung jetzt und sofort durchzusetzen und die daraus folgende Weigerung, in einer Organisation Kompromisse eingehen zu müssen, auf der einen Seite, und die reale Machtlosigkeit mangels einer schlagkräftigen Organisation andererseits schürzen die Bewegung ab 1974 in eine tiefe Krise, die bis 1976 andauerte. In diese Zeit der Krise fiel der sogenannte Tundenstreit, der ein inhaltlicher Streit um die strukturellen Ursachen der homosexuellen Unterdrückung war. Waren die Gründe der Unterdrückung im Kapitalismus oder im kulturellen Unterschied zwischen Mann und Frau zu suchen? Beziehungsweise, Sollte sich die schwule Bewegung der Organisation der Arbeiterklasse unterordnen oder der feministischen Bewegung anschließen? Letzteres vertraten die Tunden, die sich als höchste Form der Emanzipation betrachteten. Erst in der dritten Phase, Ende 1975, entstanden separate schwule Projekte, deren Motivation vor allem darin bestand, die Lähmung der Bewegung aufzuheben, indem die Aktivitäten auf konkrete Projekte mit begrenzten Zielen gerichtet wurden. Einige Realisten gründeten den ersten schwulen Verlag Rosa Winkel, die erste schwule Theatergruppe Prühwarm entstand und die ersten schwulen Zeitungen Schwuchtel und Emanzipation wurden herausgegeben, um die totgelaufenen Diskussionsprozesse neu in Gang zu setzen. Neu an diesen Projekten war der Versuch, selbstständig, das heißt autonom, sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber der Bewegung, seine persönlichen Interessen mit Bewegungsinhalten zu verbinden. Erste Erfolgserlebnisse und fassbare, konkrete Ergebnisse ließen neue Gruppen entstehen, die sich zum Erfahrungsaustausch und zur Überwindung ihrer Isolation zu einzelnen Aktionen zusammenfanden, ohne eine Gesamtorganisation der Schwulen anzustreben. Das Streben nach Einheit verlor auch zunehmend seine Grundlage durch die zunehmende Ausdifferenzierung der Bewegung. Die Schwulen nahmen zur Kenntnis, dass die allen gemeinsame Homosexualität zwar das Verbindende war, dass es daneben aber auch unterschiedliche Ausgangssituationen gab, die einen jeweils unterschiedlichen Umgang mit dem Problem Homosexualität im politischen wie auch persönlichen Zusammenhang verlangte. Die Anerkennung dieser Unterschiede ließ ein größeres Maß an Aktivität nach außen zu, als vormals je möglich gewesen wäre. 1977-78 gründeten sich schwule Arbeitsgemeinschaften, Literaturkreise, Schülergruppen, schwule Buchläden, zahlreiche Rosa Hilfen und Huck-Gruppen. Zunehmend wurde die Bewegung nun auch von gesellschaftlichen Institutionen ernst genommen, teilweise sogar hofiert. Mit der zunehmenden Zurücknahme demokratischer Rechte und Freiheiten im Rahmen der Terrorismusbekämpfung wurde die Wahrnehmung der Unterdrückung auch für die Schwulen zum Bewegungsfaktor. Die vierte Phase setzte ein. 1977 gründete sich die NARCS, die Nationale Arbeitsgruppe Repression gegen Schwule, die stellvertretend für die Gesamtbewegung öffentlich ihren Anspruch auf Anerkennung und Mitarbeit bei den Rassel-Initiativgruppen anmeldete und erstmals die Diskriminierungssituation der Homosexuellen vor der gesamten moralischen Weltöffentlichkeit dokumentieren wollte. Die NARCS stellte eine neue Art von bundesweiten Zusammenschluss innerhalb der Schwulenbewegung dar. Sie war keine Aktionsgemeinschaft mit einem Delegiertenprinzip, schon gar nicht eine Vorstufe zu einer bundesweiten Interessensvertretung aller Homosexuellen. Sie stellte eine Bewegung im Kleinen dar, die das unausgesprochene Ziel hatte, Bewegung, Organisation und Institutionenarbeit zu verbinden. Nachdem das große Ziel, die Diskriminierung der Homosexuellen als gleichberechtigte Variante der politischen Diskriminierung anerkennen zu lassen, praktisch gescheitert war, wandte sich die Gruppe wieder der Bewegung zu und schenkte ihr jenes bemerkenswerte Schwulentreffen, das als Homolulu, der schwule Vulkan, in die Geschichte der zweiten deutschen homosexuellen Bewegung eingegangen ist. Die 1978-79 beginnende Wahlbewegung der grün-alternativen Listen, die mit der Gründung der Grünen als Bundespartei 1980 den ersten Versuch wagte, den Schritt von einer strikt außerparlamentarischen Opposition zu einer institutionalisierten Parteienarbeit zu wagen, leitete die fünfte Phase der zweiten deutschen Schwulenbewegung ein. Sie ist geprägt durch die Neuauflage des Konflikts zwischen autonomen Schwulen und machtgeilen Funktionären und dauert im Prinzip bis heute an, wenn die Auseinandersetzung auch an Schärfe verloren hat. Was angesichts der Bedeutungslosigkeit beider Strömungen in den politischen Auseinandersetzungen auch kein Wunder ist. Die Gründung des Bundesverbandes Homosexualität, BVH, stellt die vorläufig letzte Etappe in dieser Auseinandersetzung dar. Hier sei dem Bericht über das Treffen im Waldschlösschen erstmal ein Ende gesetzt. Wer an weiteren Informationen, Analysen und Perspektiven der immer noch existierenden zweiten deutschen Schwulenbewegung interessiert ist, sei nochmals auf die Sendung der Schwulen Welle am 31.03. um 20 Uhr auf 100,7 MHz hingewiesen. Die Schwule Welle wird übrigens ab Donnerstag, den 10. März, ihren offiziellen Sendebetrieb aufnehmen und dann jeden Donnerstag mit einem einstündigen schwulen Magazin auf dem Äther sein, auf der Frequenz 100,7. Wen das Thema brennender interessiert, das sei auf die Veranstaltung in der Kulturwerkstatt Kaserne in Basel hingewiesen, die im Rahmen der Ausstellung Männergeschichten angeboten wird. Schwulenbewegung in den 80er Jahren. Podiumsveranstaltung der HACH, Homosexuelle Arbeitsgruppe der Schweiz. Morgen um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Kaserne in Basel. Als allerletzter Hinweis sei auch auf das schwule Café im Strandcafé der Greta Fabrik hingewiesen, das jeden ersten und dritten Freitag im Monat von der Rosa Hilfe veranstaltet wird. So zum Beispiel am nächsten Freitag ab 21 Uhr. So, das war's wieder von der Schwulen Welle. Tschüss, bis zum nächsten Mal, aber auf jeden Fall am 10. März zum Sendestart der Schwulen Welle.